Liebe Geschwister, liebe Versammelten, ich bin Gott sehr dankbar, auch wieder für diese schöne Gelegenheit, hier bei euch sein zu dürfen und mit euch diese Gemeinschaft zu haben, Gottes Wort zu hören und auf diesen wunderbaren, schönen Himmel hingewiesen zu werden, wo alles so schön ist in des Vaters Haus. Und ich denke, es ist unser aller Wunsch, in dieses schöne Heim, in diesen Himmel einmal kommen zu können. Wir besingen diesen Himmel, wir leben dafür, es ist unser Ziel. Und es wäre sehr schade, wenn wir diesen Himmel verpassen würden. Aber welche Freude und welches Glück wird das sein, wenn wir einmal dort ankommen werden, wo wir ewig ausruhen können. Und darum ist es aller Anstrengungen wert, an diesen Himmel einmal zu erreichen. Und deswegen kommen wir ja auch zusammen. Deswegen haben wir diese Gemeinschaft. Deswegen hören wir Gottes Wort, das uns diese Ausrichtung fürs Leben gibt, damit wir einmal im Himmel ankommen können. Und so wollen wir auch heute Morgen uns mit Gottes Wort beschäftigen und wieder unseren Blick auf den Himmel richten. Ich denke, an dieser Stelle kann ich auch von unserer Gemeinde von Eppingen aus ganz herzliche Grüße weitersagen. Seit langem, ihr Lieben, gehört das Telefon zu unserem Alltag. Wir wählen ein paar Nummern und schon sind wir mit jemandem verbunden, der hunderte von Kilometern weg von uns entfernt ist. Wir haben uns zwar daran gewohnt, aber eigentlich ist das etwas Erstaunliches. So ist der Mensch heute durchaus immer erreichbar. Er ist nie zu weit weg. Wie ist es aber mit Gott, ihr Lieben? Hört Gott uns tatsächlich, wenn wir ihm anrufen? Wir spüren doch nichts dabei. Aber es ist tatsächlich so, Gott ist nie zu weit weg. Er hört uns, wenn wir ihm anbeten. Er wartet darauf, dass wir ihm anbeten. Dass wir ihm anrufen und unser Herz vor ihm ausschütten. Und darum sagt er uns auch im Psalm 50, Vers 15, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, so sollst du mich preisen. Und in Jesaja 33, Vers 3 wird uns dieses himmlische Telefon als Bürgern dieser Welt zur Verfügung gestellt. Und dort heißt es, rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir anzeigen große und gewaltige Dinge, die du nicht weißt. Rufe mich an. Ihr Lieben, das Gebet. Ich glaube, uns ist das so manches Mal gar nicht so richtig bewusst, welch einen Wert, welches Gewicht das Gebet hat. Wir wissen gar nicht manches Mal, was alles von einem Gebet in unserem Leben abhängt. das Gebet und der Wert des Gebets. Und ich denke, hier ist gerade der Satan am Wirken, weil er weiß, dass vom Gebet in unserem Leben das Allermeiste abhängt und selbst das Ziel, der Himmel, von unserem Gebet abhängt. Deswegen ist er am Werk, uns vom Gebet so oft und so viel wie möglich aufzuhalten. Das Gebet. Wir besingen es in den Liedern und wir wissen selbst, wir haben es selbst oft genug erfahren, wie viel Gebet bewirkt, was Gebet ausrichtet und wie das Gebet auf unsere Seele wirkt. Wir haben gesungen in dem Lied eben: Wie ist so süß mir das Gebet bei fest verschlossenen Tür, wenn Gottes Geist mich dort anweht und Jesus ist so nah. O glücklich selige Stunde dort mit meinem Jesus so allein, da ich durch sein hochteures Wort ihm ganz darf nennen mein. Im Laufe der Zeit merkten die Jünger, dass Jesus sehr oft betete. Er ging an einen besonderen Ort, er entfernte sich von dem Getöse dieser Welt oder auch nachts ging er weg und er betete. Daraufhin fragten ihm die Jünger einmal: Herr, wie sollen wir beten? Lehre uns doch, dass wir richtig beten sollen. Und dann sagt Jesus, wie wir es eben gelesen haben: Gut, wenn ihr betet, dann sagt: Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name und so weiter. Wir kennen das. Jesus zeigt ihnen, wie sie beten sollen. Davor aber weist Jesus ihnen einige Vorschläge oder einen Weg zum Gebet hin. Und das wollen wir erstmals gemeinsam als Grundlage für die heutige Morgenstunde lesen. Matthäus Evangelium Kapitel 6. Und wir lesen hier den Zusammenhang vom Vers 5 bis Vers 8. Matthäus Kapitel 6 vom Vers 5 bis Vers 8. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, die da gerne stehen und beten in den Schulen und an den Ecken auf den Gassen, auf dass sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließe die Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird dir es vergelten öffentlich. Und wenn er betet, sollte er nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr euch ihnen nicht gleichstellen. Euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe denn ihr ihm bittet. Der Leitgedanke für heute Morgen möchte ich gern dem sechsten Vers entnehmen, und zwar diese erste Worte hier: Wenn du betest. Wenn du betest. Das soll unser Leitgedanke sein. Diese Aussage, die kann als ein aussagender Satz hingestellt werden, aber auch als ein fragender Satz. Wenn du betest, was ist eigentlich dein Ziel? Was ist deine Absicht? Was bewegt dich dazu? Was führt dich ins Gebet? Und was beinhaltet mein Gebet? Mir ist klar, dass ich nie imstande sein werde, in der gesamten Fülle, wie Gottes Wort es uns darstellt, den Wert des Gebets irgendjemandem zu erklären oder zu auszulegen. Aber wir wollen zumindest ein wenig das, was Gott uns heute Morgen geben will, in Betracht ziehen. Wenn du betest. Wir wollen 4 Punkte heute Morgen angehen. Und der erste Punkt, der setzt sich aus ein paar Fragen zusammen. Man kann diesen Satz als einen fragenden Satz stellen und sagen, wann betest du? Wann betest du? Ein Junge, der in der Stadt mit seinen Eltern lebte, der kam aufs Land zu seiner Oma. Und die Oma fragte ihn, sag mal Junge, betest du, wenn du schlafen gehst? Ja, natürlich, das bete ich. Ich bete immer, wenn ich schlafen gehe. Und wie sieht das aus morgens, wenn du aufstehst, betest du da auch? Oh nein, Oma, da bete ich nicht. Und warum nicht? Aber es wird doch Tag, es wird hell und da habe ich keine Angst. Warum soll ich da noch beten? Wann betest du? Nur dann, wenn es Not ist, wenn du Angst hast, wenn es dir nicht gut geht, wenn du dich bedrungen fühlst, wenn eine Last dein Leben belastet, wenn es dir schlecht geht und du Probleme hast, wann betest du? Betest du auch, wenn es dir gut geht, wenn du durch Gottes Wort gesegnet worden bist, wenn Gottes Wort dich gestraft hat, wenn du gemerkt hast, dass der Heilige Geist dir eine Wahrheit offenbart und zeigt etwas, was nicht richtig in deinem Leben läuft, betest du auch da? Wann betest du? Das Gebet ist einer der wesentlichsten Sachen in unserem Leben. Aber wie oft wird das Gebet, gerade das Gebet, vernachlässigt? Wie oft wird das Gebet in unserem Leben verharmlost, verdrängt, weil andere Dinge in den Vordergrund kommen? Wie oft wird das Gebet oder die Zeit des Gebets heruntergestuft, weil andere Dinge vorne stehen? Und wie oft schätzen wir das Gebet nicht so richtig, wie es eigentlich sein sollte? Wir wissen, dass durch das Gebet der Friede Gottes unser Herz erfüllt. Und wir wissen, dass wer betet, siegt. Wer betet, erreicht das Ziel. Aber manchmal scheint es so sein, dass in einer vollkommener Zeit oder Zeit des vollkommenen Überflusses, in einer Zeit unserer Gesundheit, des sozialen guten Standes, finanziell unabhängigen Lebens, in einer wirtschaftlich guten Zeit, wo es unserer Familie oder unseren Angehörigen gut geht, erscheint das Gebet eine geringe Wirkung zu haben. Und wir vernachlässigen das. Leider. Oder eine andere Frage, ihr Lieben. Was ist denn Gebet? Wir lernen unsere Kinder in der frühen Phase reden, damit wir uns mit ihnen unterhalten können, damit wir uns mit den Kindern verständigen können. Das ermöglicht uns, die Gemeinschaft und auch die Verbindung mit ihnen pflegen zu können. Wir können ihnen etwas sagen und sie können uns antworten. Sie können uns ihre Not, ihre Angst, ihre Sorgen, ihre Bedürfnisse sagen und sie können uns sagen, wie sehr sie uns lieben. Genau das erzielt Gott mit uns, wenn er uns lehrt beten. Er möchte, dass wir lernen, mit ihm zu reden, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben können, damit wir uns mit ihm verständigen können, damit wir unsere Angst, Sorgen, Nöte und Probleme bei ihm loswerden können, damit wir ihm erklären können, was er uns bedeutet und wie wir ihn lieben. Wenn du betest. Und wir lesen in der Heiligen Schrift, in Philipper Kapitel 4, Vers 6, sorget nichts, sondern in allen Dingen lasset euer Bitte im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. In allen Dingen beten zu können. Das Gebet ist somit das Sprechen, unser Sprechen zu Gott. Gott redet zu uns durch sein Wort. Er spricht zu uns durch seinen Geist und wir antworten und reden mit ihm durch das Gebet. Für ein Kind Gottes ist das Gebet ein großes Vorrecht, das unersetzlich ist, ob es persönlich, privat ist oder in der Gemeinde oder in einer Gemeinschaft von einigen Menschen, wie auch immer. Das Gebet ist eigentlich die höchste Priorität des Menschen. Weil durch das Gebet wir in die Gegenwart Gottes uns flüchten und treten können. Es gibt keine andere Möglichkeit, so eng mit Gott verbunden zu sein, solch eine tiefgehende Gemeinschaft mit Gott zu haben, als dass die im Gebet aufgebaut werden kann. Und hier lehrt uns Jesus, wenn du aber betest, dann geh in dein Kämmerlein. Wenn du betest, dann schließe die Tür zu. Und wenn du betest, dann bete zu deinem Vater im Verborgenen. Und du darfst wissen, dass er alle deine Sorgen weiß, bevor du ihm die darbringst. Aber du darfst beten. Das Zweite, worauf wir schauen wollen, sind eigentlich die Arten und die Form des Gebets. Grundsätzlich gibt es einige Arten des Gebets, die wir unterscheiden oder können. Das gemeinsame Gebet einer Gemeinde oder einer Versammlung, wie wir es heute Morgen jetzt hier an diesem Ort und Stelle haben, wo wir gemeinschaftlich zu dem Herrn beten dürfen. Wir nehmen uns Zeit, in Stille und Ruhe als Gemeinde den Herrn anzubeten. Und wir singen es auch in den Liedern und lesen es in der Schrift. Betet, Brüder und Schwestern, mit Ernst zu Jesus fliehen. Mit Ernst im Glauben flieht, betet, euch wird gegeben, Gottes Wahrheit besteht. Es ist schön und im Gebet einer Gemeinde werden Dinge errungen, die sonst nie eintreten könnten. Aber die Gemeinde darf den Segen über sich herbeibeten. Das gemeinschaftliche Gebet, wie viel mag es wohl bewirken? Wenn einer für den anderen einsteht und wie es heißt, wenn ein Glied leidet, so leiden alle anderen mit. Und wenn sich einer freut und es für einen eine Freude ist, dann freuen sich alle mit und danken alle Gott. Wie schön ist es, in der Gemeinschaft der Kinder Gottes beten zu können. Und gerade heute in dieser Zeit, in der wir leben, wird so oft das Gebet weg erklärt. Man versucht es zu ersetzen mit verschiedensten Dingen, ob es Lobpreis oder sonst irgendwas heißt. Ihr Lieben, aber uns allen, denke ich, ist es bewusst, das Gebet kann mit gar nichts ersetzt werden. Man kann tun, machen und wirken, was man will. Aber das Gebet bleibt immer noch die Nummer eins. Eine weitere Art des Gebets ist das Gebet des Glaubens. Es ist ein Gebet, wo man sich um eine bestimmte Sache, vielleicht mit ein paar Leuten verbindet oder einer Gruppe Leute oder einer Versammlung oder sonst was, um für eine bestimmte Angelegenheit gemeinschaftlich beten zu können. Und wir wissen aus der Schrift, dass die Jünger für Petrus so beteten, dass die Städte sich bewegten, dass die Tore des Gefängnisses sich öffneten und Petrus hervorkommen konnte, herauskommen konnte. Er wusste gar nicht, wie es ihm geschieht. Und als er draußen war, dann merkte er erst, was vor sich geht. Aber das war das Gebet des Glaubens der Geschwister. Oder wenn man für einen Kranken betet oder sonst für eine Angelegenheit, die sich hier oder da gibt in unserem Leben. Das Gebet des Glaubens. Und dann gibt es eine andere Art des Gebets, das persönliche Gebet im Kämmerlein. Genau das, was eigentlich Jesus hier anspricht. Wenn du betest, dann geh in dein Kämmerlein und dann schließe die Tür. Und dann vergiss alles drumherum. Schaff dir eine Stille, dass du ungestört bist. Und dann bete zu deinem Vater im Verborgenen. Wie süß ist mir das Gebet. Wie ist so süß mir das Gebet, singen wir in einem Lied, bei fest verschlossener Tür. Ihr Lieben, wir kennen dieses Gebet. Es ist schön, wenn wir es pflegen können. Manchmal sind wir verhindert und wir müssen vielleicht am Arbeitsplatz oder sonst irgendwo beten. Wir sind unterwegs im Auto oder wir sind vielleicht irgendwo an einem stillen Ort, in der Schule, in der Arbeit oder sonst irgendwo und wir nehmen uns diese Gelegenheit, ziehen uns gedanklich zurück, konzentrieren uns auf das Beten und wir beten. Das persönliche Gebet. Und wisst ihr, hier kommt bei all diesem die Frage auf die Form des Gebets. Was ist richtig? Das Gebet im Kämmerlein, denke ich, wäre am geeignetesten, wenn wir auf den Knien beten würden. Wenn wir uns zu Gott hinknien, wenn wir uns zu ihm wenden, auf unseren Knien. Uns sind mehrere oder viele Gebetshaltungen bekannt, die Form des Gebets. Wir lesen in der Heiligen Schrift, einige standen und beteten. Einige knieten und beteten. Einige legten sich oder warfen sich vor Jesus auf den Boden und beteten. Und was sagt Jesus und die Heilige Schrift dazu? Wir lesen es in Johannes 4. Vers 23. Johannes 4, Vers 23. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, dass die wahrhaftigen Anbeter werden den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit. Denn der Vater will haben, dass die ihm also anbeten. Die wahrhaftigen Anbeter. Die beten Gott im Geist und in der Wahrheit an. Und darauf kommt es an. Den Herrn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wir haben uns es als Gewohnheit gemacht, als Gemeinde auf den Knien zu beten. Bei euch wird so getan. Wichtig ist, dass der Herr im Geist und in der Wahrheit angebetet wird. Es unterhielten sich drei Männer einmal darüber, was für eine Form des Gebets doch die beste ist. In welcher Position oder in welcher Form kann man den Herrn am besten anbeten? Und da sagte einer, also für mich ist das Beste oder ich kann am besten beten, wenn ich knie. Und der andere sagt, für mich ist das beste Gebet, wenn ich stehe. Und der dritte ist ganz ruhig und stille. Und wir wenden sich an ihm und sagen, und du? Und dann sagt er, das ernsteste Gebet meines Lebens, das ich je gesprochen habe, war, wo ich kopfüber auf einem Strommast hing. Das ernsteste Gebet meines Lebens, als ich kopfüber auf meinem Strommast hing. Die wahre Anbeter werden Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Nun wollen wir als drittes auf einige Bestandteile des Gebets eingehen. Wir wissen, dass das Gebet sich aus mehreren Bestandteilen zusammensetzt. Wenn wir Philipper Kapitel 4, Vers 6 nochmal aufschlagen, dann lesen wir hier so: Sorget nicht, sondern in allen Dingen lasset eure Bitte im Gebet und Flehen und Danksagung vor Gott kund werden. Hier werden uns einige Dinge vor Augen geführt, die im Gebet vorkommen. Und zwar Bitte, Gebet, Flehen, Danksagung. Oder wenn wir 1. Timotheus aufschlagen, Kapitel 2, Vers 1, hier heißt das so. 1. Timotheus 2, Vers 1. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen zuerst tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Und selbst im Gebet Jesu ist diese Tatsache unterstrichen. Er nennt es und sagt einige Dinge, die so im Gebet vorkommen. Gib uns Danke, führe uns und so weiter. Aber wichtig ist, und das ist eines der wichtigsten Bestandteile vielleicht zum Anfang des Gebets, dass wir uns in unserem Gebet zu dem Herrn wenden. Jesus sagt, Vater unser, der du bist im Himmel. Und damit beginnt das Gebet. Man wendet sich an den allmächtigen Gott. Ein Bestandteil des Gebets ist somit die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft, in die man durch den Anfang des Gebets hineintritt. Vater unser, der du bist im Himmel. Man baut dir sozusagen den Kontakt, die Gemeinschaft im Gebet mit dem Herrn auf, damit unsere Aufmerksamkeit und unsere Zuwendung zu dem gerichtet ist, den man anbetet. Zu unserem Vater in dem Himmel, zu Jesus Christus, zu dem Heiligen Geist. Erst wenn wir in diese Gemeinschaft getreten sind, dann können wir unser Bitte, unser Dank und Anbetung Gott darbringen. Aber es ist doch so ganz normal, dass wenn man mit jemand sprechen möchte, reden möchte, dass man die Gemeinschaft mit ihm aufsucht. Wisst ihr, wenn ich bei mir im Zimmer bin und mit jemand von euch reden will, da kann ich mich auf den Kopf stellen. Ich werde es nicht schaffen, es sei denn, ich baue mit euch die Gemeinschaft auf. Und erst dann ist ein Gespräch möglich. Ich kann mich dort zu Hause kaputt reden, aber ihr werdet es nie hören. Die Verbindung die ist wichtig. Diese Gemeinschaft herstellen. Und darum ist es wichtig, wenn ich in mein Kämmerlein gehe, dass ich diese Gemeinschaft herstelle, die Verbindung. Unser Vater, der du bist im Himmel, in dieser Stunde bete ich dich jetzt an. Und dann wende ich mich zu Gott. Dann wende ich mich zu Jesus Christus und kann das loswerden, was mein Herz bewegt. Darum ist es wichtig, dass man von dem Lärm, von dem Getöse dieser Zeit abschaltet und diese Gemeinschaft mit Gott aufbaut. Ein weiterer Bestandteil des Gebets ist die Anbetung. Ich denke, sehr oft wird Anbetung aus unseren Gebeten ganz und gar rausgelassen. Anbetung ist diese gewisse Anerkennung der Majestät, der Herrlichkeit, der Größe Gottes, in der wir Gott wirklich sagen, wörtlich, du bist der erhabene, wahre Gott, dir ist alle Macht gegeben, du bist der Gott des Himmels und der Erde und zu dir beten wir nichtige Menschen. Wir wenden uns manchmal so ganz leichtfertig, als vor uns unser Freund ist oder sonst jemand. Natürlich dürfen wir das. Aber wir müssen nicht vergessen, dass wir eine Majestät vor uns haben, die über alle Himmel herrscht, dem alle Gewalt und Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und wir treten im Gebet in die Gegenwart dieses allmächtigen Gottes. Wenn wir auf Offenbarung Kapitel 4 sehen, da wird uns das Panorama vor Augen geführt, der Blick in den Himmel, würde ich sagen. Wir sehen, oder Johannes sah dort den weißen Thron und auf dem Thron jemanden sitzen, der gleich war wie Donner, wie Blitze. Um den Thron herum waren die 24 Ältesten versammelt, die vier Tiere, das gläserne Meer, das Volk sozusagen. Und was taten sie? Sie brachten Gott die Anbetung, die Anerkennung seiner Majestät. Du bist herrlich, du bist der Gott, du bist der Herrscher über alles. Dir ist gegeben alle Gewalt und Macht. Das ist Anbetung. Anerkennung der göttlichen Majestät. Und gerade das führt uns in diese Gegenwart, in diese Abhängigkeit, in die herrliche Nähe. In diese Gemeinschaft Gottes, in der wir unser Herz Gott öffnen können. Anbetung. Eines der Bestandteile unseres Gebets. Ein weiteres Bestandteil ist, wie wir es auch schon in der Schrift gelesen haben, Danksagung oder Danken. Auch hier mangelt es sehr oft in unseren Gebeten. Und dass wir im Gebet danken lernen. Ich denke, uns ist es gar nicht manchmal so richtig bewusst, was alles in unserem Leben von Gott abhängig ist. Wir sollen uns bewusst machen, dass jede Ader, jeder Atemzug unseres Lebens nur die Güte des barmherzigen Gottes ist. Nichts, was wir haben, nichts, was wir sehen, nichts, was wir können, wissen, könnte bestehen, wenn Gott seine Gnade von uns abziehen würde. Wenn wir in diesem Bewusstsein beten, ihr Lieben, wie viel Dank würde dazu Gott fließen. Wir Menschen, wir nehmen uns so oft etwas vor. Wir planen, wir überlegen und denken, ja, dann mache ich das und dann baue ich das auf und erledige diese Dinge und jenes und noch etwas. Wir haben Pläne, die mehrere Jahre ins Leben gesehen sind. Aber schon allein ein kleines Aderchen im Kopf, irgendwo unter dem Gehirn, wenn das platzt, ist alles aus, alles vorbei. Wir wissen nicht mehr, wer wir sind, was wir sind und was wir machen. Stellt euch vor, wie abhängig wir von der Gnade Gottes sind. Ist das nicht ein Ansporn dafür, Gott täglich zu danken? Wie es in diesem Lied heißt, denkst du daran und dankst du täglich Gott dafür? Und dann wird aufgezählt für seine Liebe, für seine Führung, dass er dich trägt, dass er dich bewahrt und liebt. Denkst du daran und dankst du täglich Gott dafür? Das Danken. Welch eine wichtige Rolle spielt das in unserem Gebet? Wenn du betest, dann vergiss nicht zu danken. Denn alles in unserem Leben hängt von ihm ab. Ein weiterer Bestandteil des Gebets ist das Bitten. Und das lesen wir auch in der Schrift. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen zuerst tue Bitte, Gebet für Bitte. Und Danksagung für alle Menschen. Und dann führt er auf für Könige, die Obrigkeit und so weiter. Gottes Wort zeigt uns mehrfach, dass wir bitten dürfen. Auch in der Einleitung haben wir gelesen, dieses Wort, wo Jesus sagt, wer sucht, der findet. Wer bittet, der empfängt. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Ernstes, flehentliches Bitten wird vor Gott erhört. Sagt Jesus nicht uns seine Erhörung zu? Und er sagt, wenn ihr nichtige Menschen euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr euer Vater im Himmel? Gott weiß, dass wir bedürftige Menschen sind. Gott weiß, dass wir von unseren Fähigkeiten und Kräften nie zustande kommen würden, wenn er nicht uns helfen würde. Und darum dürfen wir bitten. Wenn du betest, dann bitte. Denn Jesus sagt, gib uns unser täglich Brot, führe uns nicht in Versuchung. Das sind Bitten, die Gott, die Jesus uns vor Augen stellt. Wir dürfen bitten. Und alle unsere Bedürfnisse, alle unsere Nöte und alles, was uns am Herzen anliegt, im Gebet zu Gott bringen. Und noch ein Bestandteil des Gebets ist, das Hören. Wenn du betest, dann höre. Der Heilige Geist mag dich überführen. Er lehrt uns, er führt uns, er vertritt uns im Gebet. Er möchte uns vielleicht dieses oder jenes gerade im Gebet zeigen, eröffnen und erklären. Und darum ist es wichtig, dass man im Gebet zugewendet ist zum Herrn und er auf uns durch seinen Geist einwirken kann, uns beeindrucken und uns das geben kann, was wir bedürfen. Die Apostel beteten einmal um die Aussendung der Missionare. Und dann heißt es, und als sie beteten, sprach der Heilige Geist, sendet mir Paulus und Silas aus. Im Gebet hören zu können. Deswegen ist es wichtig, dass das Gebet im Kämmerlein ein hörendes Gebet ist, dass der Heilige Geist zu uns auch hier sprechen kann. Und noch eins, ein Bestandteil, darauf wir kurz stehen bleiben wollen und das in meinen Augen überaus wichtig ist, ist der Gebetskampf. Im Gebet gilt es, Siege zu erringen. Es gilt, sich durchzubeten. Es gilt, sich durchzukämpfen, Dinge zu überwinden, sein eigenes Ich zu kreuzigen. Es gilt, gewisse Umstände zu besiegen und sich selbst und meinen Willen den Herrn weihen zu können. auch wenn es mir schwerfällt und mir es viel kostet. Im Gebet kann ich Sieg erringen. Ist es nicht so, dass im Zeitpunkt unserer Bekehrung wir uns durchgesiegt haben im Gebet? Durchgekämpft haben, bis wir alles dem Herrn gesagt haben, bis wir alles bekannt haben, bis wir die Gewissheit bekommen haben, jetzt hat Gott mir meine Schuld und Sünde vergeben. Das ist ein Gebetskampf bis zum Sieg. Und wie oft gilt es in unserem Gebet, Sieg zu erringen über die oder jene Sache. Vielleicht, wenn wir etwas abgeben müssen, dem Herrn weihen. Wenn es gegen unseren Willen geht, aber wir müssen uns dem Willen Gottes stellen, weil wir es für richtig und gesegnet empfinden. Da gilt es, diesen Glaubenskampf, diesen Gebetskampf zu kämpfen, bis dass wir siegen. Wenn du betest, dann darfst du siegen. Und das ist ganz, ganz wichtig in unserem Leben. Dass wir durch das Gebet zum Sieg kommen können. Wisst ihr, ein Gebetskampf ist einem flüchtigen Beter gar nicht bekannt. Einem flüchtigen Beter, der vielleicht sich sogar hinkniet und einige Worte spricht, aber geistig abwesend ist, ist ein Gebetskampf nicht bekannt. Und wir lesen, Beter sind Wundervollbringer. Es gab Beter, auf deren Gebet hin Gott den Himmel verschlossen hat und es 3 Jahre nicht geregnet hat. Beter, auf deren Gebet Gott Tote auferweckt hat. Beter, auf deren Gebet Menschen gesund wurden. Beter, die gebetet haben und Menschen von Sünde bewahrt wurden. Kinder zum Glauben gebracht worden sind und so weiter. Das waren nicht flüchtige Gebete, die paar Minuten in einer gewissen Form gebetet wurden. Das waren Gebetskämpfe, die Völker bewegt haben, die Siege errungen haben, die Kriege überwunden haben. Wenn wir denken an die großen Menschen, an die Männer Gottes, die durch das Gebet die dazu gebracht haben, dass die Bibel übersetzt worden ist, dass sich Hunderte, Tausende von Menschen bekehrt haben, das sind Gebetskämpfe, die von uns etwas abverlangen. Wenn du betest, ihr Lieben, so tiefgehend ist das Gebet. Und nun kommen wir zum 4. Punkt. Und hier wollen wir einige Regeln für das Gebet noch in Betracht ziehen. Weißt du, liebes Herz, wenn du betest, dann mach es dir zur Regel, nicht zu sorgen. Heißt es nicht in Philipper 4, Vers 6, sorget nichts, Ausrufezeichen, sondern bete. Wenn du betest, dann leg die Sache dem Herrn, bring sie da, kämpfe darüber und dann steh auf und lass sie dort. Nimm sie nicht wieder mit in dein Leben. Wenn du betest, dann mach es dir zur Regel, sorge nichts, sondern in allen Dingen bete und bringe das dem Herrn im Gebet dar. Wie ist es mit unseren Kindern? Wir wissen doch, dass die ihre Sorgen bei den Eltern loswerden. Sie kommen mit einer Sorge zu den Eltern, zu dem Vater, zu der Mutter, erzählen es ihr und sie wissen, ab jetzt sorgt er für mich oder sie. Sie nehmen die nicht mehr wieder in ihr Leben zurück, sondern sie überlassen sie den Eltern. Weil sie wissen, eine höhere Macht, die über mich steht, die für mich zuständig ist, für mein Leben sorgt, die übernimmt ab jetzt die Sorgen, die mich geplagt haben. Und so kindlich dürfen wir unsere Sorgen dem Herrn darbringen. Und im Gebet sie Gott überlassen. Wir wissen, wie es mit den Kindern ist, wenn sie sich vielleicht, wenn sie noch klein sind und rumlaufen, sich irgendwo an der Tischkante stoßen oder so und dann tut es weh. Oh, und dann kommt das Kind und weint bitterlich, ach, das tut ihm doch weh. Bis zu dem Punkt, wo die Mutter es auf ihren Schoß nimmt und dann streichelt sie ein paar Mal drüber und spricht noch ein Wort und das trost es und pustet nochmal drüber und das Kind hört auf zu weinen. Warum? Tut es ihm nicht mehr weh? Oh doch. Aber es fühlt sich in den Händen der Mutter geborgen. Es weiß, die Mutter tröstet mich. Und das genügt, den Schmerz zu überwinden und aufhören zu weinen. Das Kind vergisst den Schmerz um der Liebe der Mutter willen. Ihr Lieben, so inniglich kann das Gebet für uns sein. Wenn wir es gelernt haben, die Sorge dem Herrn zu überlassen, dann können wir den Schmerz der Sache, die uns Sorge bereitet, vergessen. Weil wir wissen, die liebende Macht des Vaters sorgt für uns. Und darum ermahnt Paulus hier die Philipper, sorget nichts. Wenn du betest, dann wisse, dass das Wohl deines geistlichen Lebens von deinem Gebet abhängt. Das Wohl deines Lebens von deinem Gebet abhängt. Dann wisse, dass deine Jesus-Ähnlichkeit von deinem Gebet abhängt. Dein äußeres Erscheinungsbild von deinem Gebet abhängt. Deine Ehe von deinem Gebet abhängt. Dein Heim, deine Kinder von deinem Gebet abhängt. Davon hängt das Wohl unseres persönlichen geistlichen Standes ab. Davon hängt das Wohl unserer Familie und Angehörigen ab. Von unserem Beten hängt das Wohl der Gemeinde ab. Die Wichtigkeit der Predigt. Die Tiefen der Wahrheit, die hier gebracht werden, hängen von unserem Gebet ab. Die Leitung des Geistes, das Wirken des Geistes unter uns, hängt von unserem Gebet ab. Das Wohl der Missionsarbeit in der Gemeinde hängt von unserem Gebet ab. Und das Wohl meiner Kollegen, meiner Nachbarn, meiner Bekannten hängt von meinem Gebet ab. Denkst du daran, wenn du betest? Als Jesus auf Erden lebte, wurden zu ihm viele Kranken und Leidenden gebracht. Und da heißt es von ihm, er half ihnen allen und machte sie gesund. Wenn du betest, dann mache es dir zur Regel zu wissen, dass du zu demselben Gott betest, zu demselben Jesus. Denn er ist gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Er hilft und heilt und segnet jeden, der zu ihm kommt und ihm darum bittet. Darum lasst uns auch den Herrn bitten. Wie es in diesem Lied heißt, lehre uns beten, Herr. Lehre uns flehen. Kindlich, vertrauensvoll, lehre uns flehen. Eine weitere Regel, die wir uns zu eigen machen können, ist, wir dürfen im Namen Jesu bitten. Johannes 16, Vers 23, das ist die letzte Schriftstelle, die wir lesen. Johannes 16, Vers 23 und 24. Und hier heißt es, und an dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, so ihr den Vater etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird's euch gegeben. Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Ihr Lieben, wir dürfen bitten im Namen Jesu. Ich habe eine Begebenheit gelesen, die so ganz und gar passend für diese Angelegenheit hier ist. Da heißt es, zur Zeit des amerikanischen Krieges trat eines Tages ein Soldat in das Zimmer eines Richters. Der Richter war der Soldat war sehr dünn bekleidet und auf seinem Angesicht prägte sich unverkennlicher Leid und Entbehrungen aus. Der Richter beachtete ihn kaum, da er sehr beschäftigt war und nicht gestört werden wollte. Mit den Worten, ich habe einen Brief an Sie zu übergeben, legte der Soldat dem Richter ein Papier auf den Pult. Als der Richter eben sagen wollte, dass er jetzt keine Zeit für dergleichen Dinge habe, erkannte er auf dem Schreiben die Handschrift seines eigenen Sohnes, von dem er gerade wusste, dass er auf dem Schlachtfeld im Krieg ist. Er nahm hastig den Brief und las: Lieber Vater, der Überbringer dieses Briefes ist ein aus dem Lazarett entlassener Soldat. Er geht nun nach Hause, um dort zu Hause zu sterben. Bitte unterstütze ihn nach den besten Kräften, um deines Sohnes willen. Später erzählte der Richter, welche Empfindungen er beim Lesen dieses Briefes und dieser Zeile, die er hier vor sich hatte, empfunden hat. Und er sagte, ich schloss den Soldaten in meine Arme und drückte ihm herzlich, um meines Sohnes willen. Ich ließ den Soldat in meinem eigenen Bett schlafen, um meines Sohnes willen. Ich verschaffte ihm alle Annehmlichkeiten, die ich nur konnte. Und das alles um meines Sohnes willen. Ihr Lieben, was wird der himmlische Vater tun, wenn wir ihm in unseren Gebeten um seines Sohnes willen bitten werden, der für uns leidend bitter sterben musste? Welche Empfindungen wird der Vater im Himmel haben, wenn wir im Namen des Sohnes bitten werden? Um seines Sohnes willen. Mache es dir zur Regel, zu beten um seines Sohnes willen. Und zum Schluss noch eine kurze Begebenheit, die ich auch gelesen habe. Eine Frau musste auf ihrer Arbeit sehr viel lesen, prüfend lesen. Und irgendwann mal bekamen sie Probleme mit den Augen, Schmerzen, Augenlidern. Sie ging dann zu dem Arzt und klagte ihm ihre Not, und der Arzt untersuchte das Ganze und stellte fest und sagte: Deine Augen sind schwer überlastet. Hast du in deinem Büro ein Fenster? Oh ja, sagte sie, sogar mehrere. Und aus meinem Fenster kann ich auf die Alpen sehen. Oh, sagte der Arzt, dann mache doch so, dass du nach 2-3 Stunden intensiver Arbeit und Lesens an das Fenster gehst und einfach 10 Minuten lang auf die Berge schaust. Deine Augen entspannen sich und der Schmerz hört auf. Und du entlastest dich und kannst weiterarbeiten. Ihr Lieben, ist das nicht so in unserem Leben genau wie hier? Unser Leben wird belastet durch mancherlei Dinge. Wir werden von verschiedensten Einflüssen des Lebens mitgezogen, mitgenommen. Und wir bekommen geistlich gesehen Schmerzen. Aber Gottes Wort tröstet und ermutigt uns. Gottes Wort sagt uns: Hebe deine Augen auf zu den Bergen, von welchen dir alle Hilfe kommt. Psalm 121. Unsere Hilfe kommt vor dem Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. So lasst uns im Alltag des Lebens, wenn wir belastet sind, wenn es uns schmerzlich ergeht, unsere Augen auf die Berge aufheben, von welchen uns alle Hilfe kommt, in unserem Gebet zu Gott. Und in Hebräer heißt es: Lasst uns aufsehen auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ihr Lieben, hier ist das gesunde Rezept, eine Regel für unser Leben. Entferne dich von den lautem Getöse dieser Welt, um beten zu können, um stille zu werden, um geistlich gesehen hinter dir die Tür zu schließen und zu deinem Vater zu beten, dem Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, der wird dir es vergelten öffentlich. Gott segne uns. Amen.